Hugo-Genossin Gumo.
Gumo-Genosse Balekta. Wir wurden gecancelt.
Leider. Deswegen habt ihr die vergangenen Wochen leider nichts von uns hören dürfen.
Ja, wir waren im Gefängnis, im Content-Online-Gefängnis, denn wir sind zugleich linksliberale Grüne und autoritäre Linke. Und das geht einfach
Neue
nicht.
autoritäre Linke.
Neue autoritäre Linke. Stalin, nein. Mao, ja. Oder was auch immer ich darunter verstehen soll. Jetzt werden wir wirklich gecancelt.
Ja, so sieht's wohl aus, ja.
Ja, so ist es.
Chavez, nein, Idi Amin, ja.
So.
Das, ja. Wir wurden von tatsächlich interessanterweise verschiedenen Gruppierungen irgendwie attackiert und ich meine, es ergibt auf eine Weise schon Sinn.
Ja.
Zumindest ist es in sich irgendwie schlüssig, aber es ist halt nebenbei auch so albern an vielen Stellen. Also ich weiß nicht, wie du das empfindest. Ich kann es jetzt nur bei dem, was ich in den vergangenen Tagen erlebt habe, kann ich es so formulieren, dass ich es ein bisschen arg albern finde.
Also
Wie
ich für
geht's
meinen
dir?
Teil weine mich jeden Abend in den Schlaf, seit das alles passiert ist. Ich komme da leider gar nicht mit zurecht. Nein, Spaß, ich finde es auch extrem albern. An manchen Stellen alberner als an anderen Stellen. Ich glaube, wir sollten zudem, ja, wir sollten ein bisschen Kontext geben. Ich war letzte Woche in Brüssel im Europäischen Parlament eingeladen von Martin Schirdewan. Und da waren auch andere Content Creator und ich habe Videos dazu hochgeladen. Und das war falsch. Und wir waren beide auf ein anderes Panel eingeladen von der Taz. Ich bin da aber nicht hingegangen, weil ich eine abgehobene Influencerin bin und im Urlaub war.
Jetzt ist natürlich die Frage, warum bekommst du den Vorwurf, dass du eine Lib bist, wenn ich auf dem Taz-Panel sitze? Weil ich würde mir ja einbilden, also ich weiß ja nicht, aber da
Ist
ließe sich ja
so.
durchaus ein anderer Vorwurf draus konstruieren.
Ja, ich verstehe das auch nicht. Ich glaube, das Problem ist immer so, also man kann ja sowieso nichts mehr richtig machen und man darf ja auch überhaupt nichts mehr sagen. Also ich wäre prinzipiell auch zum Taz-Panel gegangen, wenn ich Zeit gehabt hätte. Wahrscheinlich kam deshalb der Vorwurf.
Ach so, weil du ein Lipp bist, wärst du auch zum Taz-Panel gegangen, du hattest nur keine
Genau.
Zeit. Okay, verstehe. Ja,
Und
check
weil
ich.
wir autoritäre Linke sind, reden wir da jetzt kritisch drüber. Denn wer Dinge kritisch hinterfragt, ist autoritär, neu autoritär links. Haben wir auch gelernt.
So. So. Ja. Ich meine, es ist, ich finde es tatsächlich, deswegen habe ich das gerade so gefragt, sag's so noch mal ganz kurz, was bei mir der Hintergrund war. Es geht nämlich tatsächlich so ein Stück weit um die sogenannte neue autoritäre Linke. Ich war eben auf dem Taz-Panel und es ging im Kern, war das so gar nicht das Thema, sondern es ging um letztlich nur darum, wie sich über Social Media mit linken Inhalten, auch mit so ein, ja, Meinungsinhalten und so ein Stück weit auch ja, informativen Inhalten Menschen erreichen lassen und was da der Unterschied zwischen eben etablierten Medien, wie es die Taz ist, und Content-CreatorInnen ist, so ganz grob zusammengefasst. Dabei habe ich aber eben unter anderem auch angemerkt, dass auf diesem Taz-Lab der Autor oder Reporter Nicolas Potter und sein Buch mit dem Titel Die neue autoritäre Linke eine sehr, sehr große Plattform bekommen und dass ich damit ein ja doch sehr grundlegendes Problem habe. Ein Problem, das so weit geht, dass ich mir auch überlegt habe, ob ich an diesem Panel dann tatsächlich auch teilnehmen soll. Und ich dachte mir dann aber, es ist sinnvoll, dort zu erscheinen und das vor Ort vorzutragen. Genau, dafür, dass ich das so gesagt habe und ich habe dazu auch nochmal ein YouTube-Video aufgenommen, indem ich das in deutlich längerer Form nochmal erkläre, was mein grundsätzliches Problem mit diesem Begriff ist und auch mit dem Umgang mit Menschen, denen ja diese Beschreibung übergestülpt wird, was da mein Problem damit ist. Auch an der Stelle nochmal volle Solidarität mit Hüseyin Doğru, der unter diesem Label mit EU-Sanktionen belegt wird und ja, ist eine ganz eigene Lore, so ekelhaft so ein Begriff für ein menschliches Wesen ist an der Stelle. Mir fällt nur leider kein besseres Wort gerade ein. Aber beschäftigt euch damit bitte auch unbedingt. Da gibt es inzwischen zum Glück sehr viel Info dazu. Aber genau, das habe ich angesprochen und eben das YouTube-Video dazu gedreht, auch was mein Problem mit dem Begriff als solchem ist. Und darüber ist dann der liberale Hate über mich hereingebrochen.
Ich wurde da auch mit reingezogen, obwohl ich nicht mehr da war und überhaupt nichts damit zu tun hatte, außer dass ich existiere. Denn es hat sich dann jemand geäußert und meinte, die Person wäre nicht zum Panel gekommen, weil Hanni und ich eingeladen waren. Und das finde ich an dieser Stelle einfach gemein.
Ja, das finde ich tatsächlich auch gemein. Vor allen Dingen, an der Stelle muss ich auch noch dazu sagen, du weißt ja, dass das passiert ist, weil ich dir das geschickt habe. Ich wurde nämlich im entsprechenden Beitrag markiert und du nicht.
Ich werde einfach hier Kontaktschuld mit dem autoritär-anarchistischen Linken Hanni Balekta, werde ich hier einfach auch noch mitgecancelt. Nee, also es geht im Kern darum, dass wir wohl zu autoritär und zu wenig demokratisch auftreten in unserem Content anscheinend und nicht parlamentaristisch genug sind, beziehungsweise den Parlamentarismus kritisieren. Und es geht ja mal gar nicht. Das
war an der Stelle tatsächlich ein konkreter Vorwurf, das muss man dazu sagen.
Uns wurde vorgeworfen, dass wir den Parlamentarismus kritisieren oder antiparlamentarisch wären. Also ich glaube, es war noch ein bisschen extremer, was ich dann an der Stelle noch mal witziger finde, weil ich zu dem Zeitpunkt im Europäischen Parlament mich aufhielt. Zumal wir ja auch beide für die Partei Die Linke arbeiten und Mitglied sind. Also da hat jemand seine Hausaufgaben wirklich gar nicht gemacht.
Ja, das ist tatsächlich, ich muss da an der Stelle auch dazu sagen, du hast dich zu dem Zeitpunkt im EU-Parlament aufgehalten. Ich hätte mich da möglicherweise auch aufgehalten, ich kann es natürlich nicht sagen. Ich habe allerdings keine Einladung bekommen.
Ganz genau, warum, wissen wir auch nicht. Ich sage, weil du zu autoritär bist.
Weil ich zur neuen autoritären Linken... Das ist
so.
Stopp. Ja, wer weiß. Wer weiß. Genau das. Und ich muss tatsächlich sagen an der Stelle, ich finde es außerordentlich interessant, wofür diese jeweilige Kritik an uns stattfindet oder wogegen die sich richtet. Weil in meinem Fall ist es ja tatsächlich was Inhaltliches so und in deinem Fall etwas, ja, relativ, also würdest du das als was Inhaltliches bezeichnen oder?
Ich würde es nicht als was Inhaltliches bezeichnen. Ich glaube, an der Stelle funktioniert das mit der Kontaktschuld. Also ist es tatsächlich Kontaktschuld, weil mir vorgeworfen wurde, ich wäre einerseits zu liberal, denn ich würde mich ja im Europäischen Parlament aufhalten. Viele sind dann direkt zu der Konklusio gekommen, ich wäre ja Mandatsträgerin im Europäischen Parlament. Das schmeichelt mir insofern, als dass mir dann natürlich was angedichtet wird, was ich gar nicht besitze. Aber die Leute denken ja auch immer, wir sind Bundestagsabgeordnete aus irgendeinem Grund, steuerfinanziert. Und ich habe mich da mit diversen Personen aufgehalten, den im Anschluss Zionismus vorgeworfen wird, beziehungsweise die sich weniger kritisch Israel gegenüber äußern. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine krasse Palästina-Aktivistin bin. Das ist jetzt nicht der Hauptfokus meines Contents. Aber ich habe mich schon lange und divers pro-palästinensisch geäußert. Das ist ein ich würde behaupten, bekannter Fakt über mich, war auch schon in einem Podcast von GenossInnen, die ausschließlich pro-palästinensische Arbeit machen und da aktivistisch unterwegs sind. So, damit will ich mich nicht gutreden, so ist das Mindeste, was man machen kann, der Situation in Palästina gegenüber. Aber was ich damit auf jeden Fall sagen möchte, ist, dass ich zu keinem Zeitpunkt gesagt habe, ja, Junge, Israel, geil, geil, ich liebe das. Ich finde, Benjamin Netanyahu sollte mir ein Baby machen. So, das ist, bitte klippt das nicht und postet das. Es ist, wie, also, ne, es ist relativ bekannt, dass ich, ja, keine Verfechterin Israels bin. Und dennoch wurde mir per Kontaktschuld das dann natürlich unterstellt. Und von, ich würde behaupten, tatsächlich, ja, also autoritäre Linke sind, würde ich die nicht bezeichnen, aber nochmal die mehr Die-Hard-KommunistInnen, die uns sowieso auch ablehnen, weil wir zu parlamentarisch sind. Da hat man nämlich dann die Dualität gehabt zwischen ihr seid scheiß Parlamentarier und ihr Scheißer seid nicht parlamentarisch genug. Also es ist schön.
Ja, ich muss an der Stelle tatsächlich auch sagen, ich finde diesen Parlamentarismus-Vorwurf an sich ist das ja was, was ich sehr gut nachvollziehen kann und wo ich sagen würde, das ist was, worüber immer geredet werden sollte, wie wir generell zum Parlamentarismus stehen, alle miteinander, beziehungsweise wie sich möglicherweise auch bessere Varianten der allgemeinen Zusammenlebens gestalten ließen und wie sie sich etablieren ließen. Nur beim Europaparlament, finde ich, ist das dann tatsächlich nochmal eine andere Ebene, wenn wir uns ansehen, natürlich, das ist ein Parlament, deswegen heißt das so, lol, aber es ist jetzt, glaube ich, auch nicht das typische Parlament, wie wir es, was gemeint ist, wenn wir vom Parlamentarismus sprechen. Das soll das Ganze nicht als eine positive Institution darstellen, das ist sie nämlich nicht. Aber wenn wir uns allein ansehen, welche Menschen dort unter anderem vertreten sind im EU-Parlament und auch welche ja, Parteien oder Listen und Initiativen dort vertreten sind, ist das, glaube ich, schon alleine, wenn wir auf die katalonischen Parteien schauen, die im EU-Parlament vertreten sind, die dort zwar zu Teilen nicht anwesend sind, weil sie verhaftet würden, sobald sie das Parlament betreten, aber die sich dort zur Wahl stellen und hineingewählt wurden, ist das, glaube ich, schon etwas, was ja ein bisschen einen anderen Blick darauf verdient, bei aller Parlamentarismuskritik oder gerade auch unter Berücksichtigung einer in vielen Fällen durchaus berechtigten Parlamentarismuskritik.
Ja, voll. Also alleine dadurch, dass es für das EU-Parlament keine 5%-Hürde gibt, finde ich, dass es auf jeden Fall nochmal repräsentabler ist den verschiedenen Organisationen und Menschen gegenüber, die eben dort reingewählt werden oder für die dort gewählt wird. Ich meine, am Ende des Tages war ich auf einem Panel eingeladen und bin jetzt nicht für immer im Parlament. Du hast dich noch gemeldet. Möchtest du noch was dazu sagen?
Ist ja. Ja, ich wollte gerne kurz einschieben, es gab bislang keine 5%-Hürde. Das ist tatsächlich ab der nächsten Wahl oder ab der nächsten EU-Wahl ist es anders. Ich glaube, es sind keine 5% dann, aber es wird dann eine Hürde geben tatsächlich erstmals. Da hat sich die SPD sehr dafür eingesetzt, dass das kommt.
Guck mal, so wenig Parlamentarierin bin ich, dass ich das nicht wusste. das spricht für mich. Ich glaube, worüber wir im Allgemeinen heute auch sprechen wollten, ist also natürlich einerseits unser Verhältnis zum Parlamentarismus. So, das sollten wir besprechen, das sollten wir auch kritisch besprechen, weil keiner von uns irgendwie unkritisch der Partei, der wir angehören, gegenübersteht. Ich glaube, ich spreche da für uns beide, dass wenn ich sage, dass wir endlos oft von dieser Partei abgenervt sind und da auch viel Kritik haben. Und auf der anderen Seite so dieses komische Verhältnis innerhalb linkerer Strukturen. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es betiteln soll. Immer also drauf zu hauen, hilf mir mal. Hilf mir mal, ich habe keine Worte gerade.
Ich glaube, was da oft dahinter steckt, ist eine relativ verallgemeinernde Kritik beziehungsweise eine Kritik an Strukturen, die anderen Strukturen dann übergestülpt wird, oder? Kann das, trifft mich das?
Ja,
Also ich.
ich glaube, dass man wird halt immer sehr schnell in einen Topf geworfen mit Menschen und einem werden immer sehr viele Dinge zugedichtet. Ich glaube, das ist was ganz Natürliches und dem Menschen intrinsisches, dass sie einfach immer versuchen, Dinge und Menschen in Kategorien zu fassen, um eben die Welt besser zu verstehen. So, es ergibt ja auch viel Sinn, prinzipiell. Ist natürlich blöd für den Einzelnen, wenn er dann in eine Gruppe geworfen wird, mit der er sich überhaupt nicht identifizieren kann. Beziehungsweise wenn man dann plötzlich in zwei sehr gegensätzlichen Gruppen sitzt und da mit einkategorisiert wird, die sich in ihrem Inhalt vollkommen widersprechen und die vor allem davon zeugen, dass keinerlei, ich habe es im Vorfeld, Dialektik in irgendeiner Form existiert, auch die Gegenargumente sich zu verdeutlichen und daraus irgendwie synthetisch zu einem Punkt zu kommen. Es ist halt viel dieses Schwarz-Weiß und du bist entweder das oder das.
Diese
Aber
fehlende Nuance, oder?
genau, das dann zusammenzubringen und auch, dass verschiedene Sachen existieren können. Und wenn ich jetzt über meinen Besuch im Europäischen Parlament nachdenke und auch die Menschen, ich möchte jetzt nicht spezifisch sagen, um wen es da ging, weil auch diese Leute nicht so einfach zu kategorisieren sind und zu sagen sind, der ist Vollblut-Zionist und würde am liebsten alle PalästinenserInnen, ne? Auch das ist nicht bei allen Menschen wahr. Was ich glaube, ist, dass man an solchen Stellen auch unterscheiden muss zwischen tatsächlicher politischer Arbeit, die geleistet wird und eine Art von Zusammenarbeit, die in dem Themenkomplex auch irgendeinen Einfluss hat und einem Gespräch zwischen Kollegen oder dem Fokus eben an der Stelle darauf, ich war dort eingeladen, weil es auch darum ging, wie man das Internet von links bespielen kann, was da Best Practices sind. Und ich es prinzipiell schon richtig finde, dass dass da auch über Reichweite geredet werden muss und man da schon auch mit Menschen sprechen kann, mit denen man vielleicht nicht in allen Punkten übereinstimmt.
Ja, also ich verstehe da deinen Punkt voll und ich denke, es ist auch, also ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, wer da gemeint war. Ich meine, das spielt am Ende des Tages auch keine Rolle. Es ist letztlich, ich hab ein Problem damit, wenn Menschen sich solche, ja, sowas zu einfach machen. Und gleichzeitig muss ich dann auch sagen, habe ich dafür dann auch wieder sehr großes Verständnis, weil wenn ich mir anschaue, ich mache mit Grünen aus sehr gutem Grund exakt dasselbe. Und ich, ja, also ich hab dafür sehr gute Gründe, dass ich das tue, weil ich sage, wenn du Mitglied, sage ich mal, dieser Partei bist oder diese Partei unterstützt, dann kaufst du damit auch das ein, was ich hier kritisiere. Und dann machst du dich auch mit einem Banaschak gemein, der den Kündigungsschutz abschaffen will. Und das ist etwas, was ich dann definitiv kritisiere. Und das werde ich jedes Mal wieder kritisieren. Und dafür nehme ich dich dann auch in Mithaftung, wenn du da dazugehörst. Insofern finde ich es dann auch wieder durchaus gerechtfertigt, wenn Menschen eine Kritik an, ich sag mal, der Linken oder generell der gesellschaftlichen Linken, der linken Bewegung äußern, sofern ich diese Kritik dann teile, wenn ich dann in Mithaftung dafür genommen werde, weil ich da einfach irgendwo Teil davon bin. Und auch wenn ich mich dagegen stelle, sage ich, ich mache mich trotzdem mit dem großen Ganzen ein Stück weit gemein. Und da muss ich dann auch dafür gerade stehen und diese Kritik irgendwo mitnehmen können. Gleichzeitig ist es halt, glaube ich, einfach nicht besonders zielführend, wenn gerade die Kräfte, die dagegen arbeiten und möglicherweise auch sehr spürbar und sichtbar dagegen arbeiten, dann damit reingenommen werden. Also ich glaube, das ist dann eher eine strategische Frage, die sich, glaube ich, nicht allgemeingültig beantworten lässt, sondern wo man halt schauen muss, wie man sie beantwortet.
Ich glaube, man muss für sich auch also oft Grenzen ziehen, was so das Aushaltbare ist. Ich glaube, an diesen Grenzen entlang bewegen wir uns sowieso die meiste Zeit. Und auch ich für meinen Teil hinterfrage oft, wie weit kann ich die Partei, in der ich bin, noch tragen? Was müsste passieren, damit ich austrete? Wann ist der Punkt erreicht? So. Ich glaube, an der Stelle macht es einen Unterschied, in welcher Funktion man irgendwo auftritt. Also ja, wir sind in der Partei, aber wir treten ja auch nicht immer als Funktionäre dieser Partei auf. Beziehungsweise werde ich extrem selten als Laura aus Bielefeld, die da im Kreisverband der Linken aktiv ist, irgendwohin eingeladen. Häufiger ist es tatsächlich wegen meinem Online-Auftreten. Und natürlich kann man da nicht rausnehmen, dass ich in der Linken aktiv bin. Das gehört zu meinem Online-Auftritt dazu und das gehört auch zu mir als Person dazu. Aber es ist nicht alles. Und ich glaube, an diesem Punkt muss man dann auch oftmals differenzieren und die Personen dann als solches beobachten, weil ich bin ja als diese Person dann da und nicht als Repräsentant dieser Partei. Auf der anderen Seite verstehe ich auch, wie du schon gesagt hast, wenn das manchmal nicht klappt. Ich wüsste auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich jetzt eine super stabile Grüne vor mir stehen hätte, die halt mit in allen Punkten mit mir übereinstimmt. Da würde ich mir halt, glaube ich, einfach nur denken, so, was hast du denn da noch dann verloren? Aber
ja, ich wüsste auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn mir Jette Nietzert gegenübersteht. Nein, das war ein Kompliment. Ich glaube, sie ist tatsächlich sehr stabil. Ich verstehe voll, was du meinst. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Ding. Bei mir ist es ja so, ich habe ja gar keine Funktion irgendwie in der Linken. Also ich kann nicht im Namen der Partei sprechen und würde das tatsächlich auch nicht wollen. Oder was heißt, würde das nicht wollen? Ich bin einfach nicht in der Position, wo das angebracht wäre. Es wäre maximal, ich glaube, ich würde es als übergriffig empfinden, würde ich das tun, weil ich damit einfach für Menschen sprechen würde, die mich nicht in eine Funktion gesetzt haben, das zu tun. Gleichzeitig, ja, ist es natürlich so, dass ich in einer Öffentlichkeit dann auch so wahrgenommen werde, als wäre ich in irgendeiner sprechenden Funktion für die Linke, einfach weil ich mir dafür, weil ich da offen drüber spreche. Und also das geht so weit, dass ein bekannter irischer Reaction-Streamer denkt, ich wäre ein bezahlter Influencer der Linken, weil ihm das in seinen Kommentaren auf die Nase gebunden wurde. Ist tatsächlich nicht der Fall. Leider, ich würde gerne bezahlt werden. Gebt mir gerne all euer Geld. In der Realität sieht es dann, glaube ich, eher so aus, dass ich, wie auch du schon gesagt hast, ja auch sehr viel Kritik äußere und dafür ja auch von der Partei oder in der Partei durchaus auf den Deckel bekomme oder auch schon nicht schlecht auf den Deckel bekommen habe in der Vergangenheit oder auch nicht ins EU-Parlament eingeladen wurde. Nein, das hat damit nicht das Geringste zu tun, wie wir wissen. Aber es ist, ja, also es ist, glaube ich, eine Trennung, die da schon stattfinden muss. Andererseits, ich persönlich kann da echt nur sagen, so wie ich es vorhin schon ausgeführt habe, ich habe nicht das Bedürfnis, mich davon dann wirklich komplett oder den Anspruch zu erheben, für so etwas dann nicht kritisiert zu werden, weil alleine dadurch, dass ich mich mit Dingen, die ich auch selbst kritisiere, am Ende des Tages öffentlich gemein mache, finde ich, muss ich dafür dann auch in gewisser Weise gerade stehen oder wahrscheinlich besser formuliert, muss ich dazu dann auch die Kritik, die dazu kommt, mitnehmen, weil ja, das einfach auch ein Widerspruch ist, der in mir drin natürlich dann permanent besteht. Auch darüber brauchen wir nicht zu reden.
Ich glaube, ein großes Problem, was ich auch persönlich oft habe, aber was ganz allgemein in der Gesellschaft existiert und in jeder Gesellschaft existiert, ist, dass es uns als Menschen ohnehin sehr schwerfällt, Widersprüche auszuhalten und das auch übereinzubringen, dass Menschen widersprüchlich handeln können und dass nicht immer alles kongruent ist. Und das haben wir in jeder Lebenslage, überall. Es passiert uns oft, dass wir, weiß ich nicht, von uns selber denken, wir sind nette Menschen und dann sind wir plötzlich total gemein zu jemandem, obwohl wir uns selbst überhaupt nicht so wahrnehmen und müssen darauf dann erstmal klarkommen. Und das hat verschiedenste psychologische Gründe und Mechanismen. Aber vor allem haben wir das als Menschen alle überein, dass wir uns im Leben immer an irgendeinem Punkt widersprüchlich verhalten werden. Und ich muss dazu sagen, ich verstehe die Kritik insofern auch, als dass es natürlich, wenn ich jetzt krass gemeinsame Sache mit irgendwelchen krassen Zionisten machen würde, dann könnte ich diesen Widerspruch in mir sicherlich auch nicht aushalten. Wie gesagt, der an dem Tag und zu dem Zeitpunkt, muss ich dazu sagen, wusste ich von der einen Person gar nicht, was ihr Stance zu Israel-Palästina ist. Das wurde mir dann hinterher sehr unfreundlich mitgeteilt. Und andererseits ist es dann natürlich immer ein Abwägen von, was sind die Pros und was sind die Kontras, so wie wir das ständig in unserer Parteiangehörigkeit auch machen. Und wenn die Positiven, die Negativen in dem Moment überwiegen, dann ist das wie mit jeder anderen Entscheidung, die in aller Regel positive und negative Folgen hat, wir uns eben für die Sache entscheiden, von der wir glauben, dass sie momentan am meisten Gewinn bringt. Und auch das ist der Grund eben, warum ich für meinen Teil in der Linkspartei bin, auch wenn die beispielsweise zum Thema Israel-Palästina sehr fragwürdige Stances hat oder einzelne Personen sehr fragwürdige Meinungen und Entscheidungen dazu treffen. Weil ich glaube, dass für die arbeitende Mehrheit in diesem Land ist eine linke Partei braucht, den Standing hat, die eben vertreten ist im Bundestag. Und das ist nun mal die Linke. Und es gibt unfassbar viele stabile Genossinnen. Und wir einigen uns auf diesen Klassenaspekt. Und ich habe auf jeden Fall noch die Einstellung, dass ich sage, okay, ich als Person innerhalb dieser Partei kann damit was bewegen. Als diese Partei können wir etwas bewegen. Und dementsprechend entscheide ich mich an diesem Punkt noch dafür, in dieser Partei zu bleiben. Wenn das irgendwann nicht mehr so ist, werde ich sicherlich eine andere Entscheidung treffen. Aber ja, es können auch gegensätzliche Dinge existieren und manchmal müssen wir das aushalten. Manchmal haben wir gar keine andere Wahl.
Ja, ich meine, wir hatten das in einer der letzten Episoden ja auch, als wir über gewerkschaftliche Organisation gesprochen haben. Ich glaube, da ist auch relativ klar geworden, dass die DGB-Gewerkschaften zu einem großen Teil einfach wirklich leider Gottes keine gute Arbeit machen derzeit. Und dennoch rate ich in aller Form dazu, Gewerkschaftsmitglied zu sein. Und in den meisten Fällen ist dann die DGB-Gewerkschaft die den größten Impact hat. Das ist, glaube ich, was Ähnliches, dass du da also ich würde es tatsächlich jetzt bei der Linken im Großen und Ganzen ich würde es bei der Linken nicht als so einen schlechten Zustand wie bei den DGB-Gewerkschaften betrachten, weil da ist einfach über Jahre schon wirklich viel kaputt gemacht worden zuletzt. Aber das Prinzip, das dahinter steht, ist dasselbe. Es gibt einfach Dinge, die ich nicht gut finde. Und gleichzeitig ist es trotzdem das Beste, in meinen Augen im jeweiligen Kontext da dabei zu sein. Zur Linken glaube ich, was ich da noch dazu sagen kann, ist, dass was für mich auch einfach immer noch eine sehr entscheidende Rolle spielt, vor allem in der letzten Zeit, ist mein eigener Landesverband der Linken in Bayern, der einfach so ultra stabil ist, wo ich wirklich, das gibt mir einfach wirklich so eine nichts als Liebe an die GenossInnen da draußen. Das gibt mir wirklich so eine Rückversicherung so oft, dass ich da einfach bei dem, was ich vor Ort habe, wirklich in einer Organisation bin, die extrem stabil ist und wirklich extrem gute Arbeit macht, während sie, vielleicht ist das dann auch nochmal so ein Ding, weil das halt in Bayern der Fall ist, keine parlamentarische Vertretung hat, zumindest nicht im jeweiligen Landesparlament, nicht im Bayerischen Landtag. Natürlich gibt es Bundestagsabgeordnete aus Bayern, ebenfalls zum allergrößten Teil extrem stabile GenossInnen. Das ist wirklich eine Sache, wo ich mir denke, das nimmt für mich der Landesverband, dem ich angehöre, auch so ein bisschen die Notwendigkeit raus, dann einen Rechtfertigungsdruck zu spüren tatsächlich, weil ich einfach sehe, was hier für eine unfassbar geile Arbeit gemacht wird und für eine was für ein krasser Landesverband das ist, der hier steht. Und ich, damit bin ich, habe ich nicht dieses Bedürfnis, ja.
Ja, für mich ist das sehr, sehr ähnlich, vor allem in meinem Kreisverband hier in Bielefeld, wo wir auch viele Menschen im Stadtrat beispielsweise sitzen haben, die eine wirklich, wirklich herausragende Arbeit machen. By the way, Özlem Demirel kommt auch aus NRW. Shoutout an diese Genossin im Europäischen Parlament für uns. Ich glaube, man vergisst manchmal, wenn man sich nur die Partei anhand von großen, bekannten Persönlichkeiten anguckt, was die Partei im Kleineren für wirklich gute Dinge macht. Alleine die Miet- und Sozialberatungen, die hier in vielen Kreisverbänden laufen, die ganz direkt vor Ort Menschen helfen, das darf man einfach nicht vergessen. Und die Basis ist ja an sich auch das, was eine Partei trägt und was eine Partei ausmacht. Und ich würde behaupten, an den allermeisten Punkten ist die Basis auch super und sehr stabil und gebildet. Nicht überall, aber zu großen Teilen würde ich das auf jeden Fall so benennen. Und jetzt ist es aber sind wir in dem seltsamen Punkt, dass diese Kritik, die wir hier gerade äußern, oder die uns auch geäußert wird, uns auf der anderen Seite wieder zum Vorwurf gemacht wird, von liberaleren Akteuren, die uns dann vorwerfen, es wäre zu viel Kritik. Man müsste das ja alles einfach akzeptieren, zumindest ziehe ich das daraus, dass das im Grunde genommen die Aussage ist. Man muss das alles akzeptieren, ungefähr auch in dem Sinne, wie Leute sagen, ja, alle progressiven Parteien müssen zusammenarbeiten oder alle demokratischen Parteien, das ist mir immer das Liebste, wenn sie die CDU da auch noch mit reinnehmen, wo ich einen kompletten Schlaganfall bekomme. Und da haben wir beide ja auch schon viel, also unser größter Feind sind ja offensichtlich die Grünen aus gutem Grund, wie auch heute schon erwähnt. Der größte Feind vielleicht nicht, aber
gegen die kritisieren jede Grönerei.
So, die kritisieren wir ja auch zu Recht und vor allem deshalb, weil sie die arbeitenden Menschen in diesem Land verraten. Und weil sie mit Palantir beispielsweise etwas nach Baden-Württemberg vor allem gebracht haben, was, Zitat, dazu entwickelt wurde, Kommunisten zu töten. LOL. Dementsprechend ist das keine Partei oder Bewegung, die in irgendeiner Art und Weise unterstützenswert ist, weil sie eben die Freiheitsbestrebungen der Arbeiterklasse diametral entgegenstehen. So, aber das geht nicht, weil das ist undemokratisch. Und das finde ich verrückt.
Dazu in den vergangenen Tagen so ein paar Gedanken gemacht. Was mir dabei aufgefallen ist, ist tatsächlich der Umstand, dass die Ausgangsthese in meinen Augen einfach nicht stimmt. Also, dass immer behauptet wird, die Rechten würden alle immer zusammenhalten, deswegen müssen wir, die irgendwie links sind oder uns so fühlen, das auch tun. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diejenigen, die das behaupten, schon mal mitbekommen haben, wie das Verhältnis zwischen AfD und Union so ist und wie die sich gegenseitig begegnen. Und dass die AfD nicht so besonders behutsam mit der Union umgeht, sondern dass die eine aus ihrer Sicht vermutlich irgendwie stimmige Kritik an der Union permanent äußert. Also das ist dieser Mythos der Rechten, die immer zusammenhalten würden und deswegen so erfolgreich wären, ist einfach absoluter Bullshit. Das ist Kokolores. Das findet in der Realität nicht statt. Und es wäre auch vollkommen verkehrt, wenn das so wäre. Speziell, wenn man es dann auf Linke ummünzt, da ist das ebenso kompletter Humbug, wenn man behauptet, man müsse immer zusammenhalten. Vor allen Dingen ist es mir am Ende des Tages auch so vollkommen egal, um offen zu sein, ob sich irgendjemand selbst als links betrachtet oder nicht, wenn die Inhalte sich gegen meine Interessen und gegen meine Klasse richten, dann habe ich da ein Problem mit, egal mit welcher Farbe du dich anmalst. Das ist mir wirklich Latte.
Ich glaube auch, also was ich dazu sagen muss, ich glaube, wir sind von links manchmal schon, verlieren wir uns ein bisschen im Klein-Klein. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass wir, aber ich glaube, das liegt vor allem daran, dass eben dieser Klassenstandpunkt bei vielen Menschen auch innerhalb der klassischen Linken fehlt. Weil ich glaube, sobald man sich auf diesen Klassenstandpunkt verständigt, ist da gar nicht mehr so viel drumrum, worüber man sich streiten müsse. Der Streit besteht ja vor allem, wie du schon gesagt hast, zwischen Menschen, die sich selbst als links betrachten, aber diesen Klassenstandpunkt nicht haben, und Menschen, die den Klassenstandpunkt haben. Also ich kann mich inhaltlich super mit anderen SozialistInnen streiten, auch wenn die mir sagen, ich finde es komplett Banane, dass du bei der Linkspartei bist, habe ich selten im echten Leben, muss man dazu sagen, erlebt, dass da ein handfester Streit draus geworden ist. Das ist in aller Regel eine Diskussion. Gestritten habe ich mich mit Leuten, die mir irgendwie weismachen wollten, man müsse die SPD doch unterstützen, weil die wären doch auch gegen Nazis. Es ist mir egal, ob du gegen Nazis bist. Ich begrüße es natürlich, wenn man gegen Nazis ist, so. Aber das ist ja nur das Verarzten eines Symptoms, was den Ursprung ja völlig ausblendet.
Gegen Hitler, Papen, Thälmann.
So, also das weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist, sich hinter dieser wir finden Nazis aber auch blöd Maske zu verstecken, während man den allermeisten Menschen in diesem Land das Leben schwerer macht. Übrigens dann vor allem rassifizierten und migrantischen Menschen, weil die eben überdurchschnittlich vertreten sind in prekären Lebenssituationen, einfach weil... das müssen wir jetzt nicht alles runterbeten. Ich glaube, das ist den Menschen, die uns zuhören, auch bewusst. Aber du kannst halt nicht sagen, du bist gegen Nazis und dann keinen Klassenstandpunkt vertreten und dann erwarten, dass ich doch mit dir zusammenarbeite, weil du bist auch links. Also es ergibt einfach keinen Sinn. Zumal diese ganze Unterscheidung zwischen links und rechts sowieso fragwürdig ist, weil der Kampf liegt an anderer Stelle.
Ja, ich denke auch, dass, also ich habe, das Ding ist wirklich, ich bin immer ein großer Fan von Diskussionen und auch von tatsächlich am Ende, muss ich sagen, klaren Grenzziehungen, genau wie du es gerade beschrieben hast. Und wenn jemand einfach nicht den einen vernünftigen Klassenstandpunkt vertritt, dann sehe ich da keine Grundlage für eine Zusammenarbeit. Und das ist letzten Endes das, worauf es ankommt, in meinen Augen. Dazu kommt dann auch noch, was bei dieser Kritik ja auch immer mitschwingt, was wir ja vorhin schon kurz angesprochen hatten, die generelle Ablehnung des Parlamentarismus, wie gesagt, die ich auch zu einem guten Teil teile. Ich sehe den Parlamentarismus am Ende des Tages schon als ein Werkzeug, der stellt irgendwie eine Bühne zur Verfügung, wahrscheinlich die mächtigste Bühne, die wir haben in unserer Gesellschaft. Und da möchte ich dann aber am Ende des Tages schon, auch wenn ich es ablehne, dass sich das politische Geschehen auf diese Bühne reduziert, das vollkommen unbestritten. Aber das ist nun mal die Realität, die wir haben im Augenblick und die Umstände, die wir haben. Und dementsprechend will ich schon, dass diese Bühne dann mit den Leuten besetzt sind, die meinen Standpunkt und meine Interessen so gut wie irgendwie möglich vertreten können. Und deswegen finde ich die grundsätzliche Parlamentarismuskritik müssen wir bitte weiterführen. Und ich weiß jetzt jemanden, der hier jetzt nochmal was zu klippen hat, um das gegen mich zu verwenden, dass ich mich schon wieder gegen den Parlamentarismus ausspreche. Ich fände es nur cool, wenn du dabei meinen Namen dann richtig schreibst. Das ist ein anderes Thema. Der Punkt ist am Ende der, dass es, glaube ich, immer zu grundlegend nötig ist, die Kritik, die wir haben, zu äußern und auch darüber zu sprechen und sie möglichst so auszudiskutieren, dass wir am Ende irgendwie einen Konsens kriegen können. Und natürlich ist das nicht immer möglich, aber das ist auch was, was wir in der früheren Folge schon mal hatten. Ich halte es für zwingend nötig, dass wir das so tun, weil das ist, was uns irgendwo als Linke auszeichnet, dass wir eben nicht uns einer aufdiktierten Meinung unterordnen, denn würden wir das tun, dann wären wir ja autoritäre Linke.
Und das ist ja das Alberne daran, wenn man kritisiert, dass irgendjemand kritisiert. Also ich muss auch sagen, selbst in so Situationen, wo AfDler beispielsweise tatsächlich mal inhaltliche Kritikpunkte anführen, bin ich da dankbarer drüber als über so ein gefühlt moralisches oder ein unmoralisches Geplänker, weil mit inhaltlichen Punkten kann man sich eben auseinandersetzen und über die kann man auch diskutieren und die kann man auch eben entkräften. Und dann einfach gefühlte Wahrheiten in den Raum zu stellen, das bringt dann ja auf der anderen Seite wieder niemandem etwas. Und irgendwie zu fordern, wie du schon gesagt hast, einfach das alles mitzuziehen, ist das ja autoritärste, was man am Ende des Tages machen kann. Aber ich glaube, an vielen Punkten, in denen nicht nur wir kritisiert werden, sondern in denen der Linken gegenüber, also der gesellschaftlichen Linken gegenüber Kritik geäußert wird, geht es ja gar nicht um inhaltliche Auseinandersetzung. Da geht es eben um Begrenzung der Bewegung. Und an der Stelle ist auch eine Diskussion insofern hinfällig, als dass man da auch nichts aushebeln kann und sich da auch nicht auf einen Konsens oder ähnliches einigen könnte, weil das gar nicht der Sinn der Sache ist. Und ich will damit überhaupt nicht sagen, dass man nicht auch Emotionen erwecken kann und soll in solchen Diskussionen. Ich glaube, wir als Content Creator sind darauf angewiesen, Emotionen zu verwenden in unserer Arbeit. Einfach weil A, der Mensch und B, der Algorithmus so funktioniert, man kommt da nicht umhin. Und da kann man mir oder dir oder uns so oft wie man will Populismus vorwerfen. Her damit, wenn Leute wütend werden auf die Verhältnisse, weil sie meine Videos sehen, dann habe ich alles richtig gemacht und dann bin ich zufrieden mit meiner Arbeit. Von daher ist es ist das total, total lächerlich, weil ich meine, es gibt genug Studien darüber, dass das alleinige Präsentieren von Fakten im Diskurs oder der politischen Gegenseite da keinen Unterschied macht. Du kannst also einem Impfgegner so viele Fakten wie möglich präsentieren. Es ist wissenschaftlich erwiesen, es wird keinen Unterschied machen oder einen minimalen Unterschied machen. Damit meine ich nicht, dass man damit aufhören sollte. Ich glaube, dass es vielen Menschen hilft und dass es auch sicherlich an einzelnen Punkten Menschen zum Umdenken bringt und bringen kann. Aber worauf wir Menschen anspringen, sind Emotionen, sind vor allem Emotionen, die uns selber betreffen. Und wenn es plötzlich um uns geht, dann fangen wir an zuzuhören. Wenn es einfach um ein diffuses auf einer Metaebene geht, dann kommt es einfach nicht an. Und von daher bin ich Populistin mit Herz sogar. Ich höre dich nicht mehr.
Mich jetzt wieder?
Ja.
Ah, sorry. Dieser Populismusbegriff ist in meiner Wahrnehmung ohnehin maximal albern, weil die Populismus an sich ist eine Darreichungsform und es ist am Ende des Tages der Inhalt, der drinsteckt und nicht die Art der Präsentation, über die ich diskutieren möchte. Natürlich lässt sich an geeigneter Stelle auch über die Art der Präsentation diskutieren. Auch darüber brauchen wir überhaupt nicht zu reden. Aber es ist, ja, ich glaube nicht, dass das ist, was an erster Stelle stehen sollte, sondern die Art und Weise der Präsentation, beziehungsweise die Diskussionen darüber, das ist dann auch wieder eine taktisch-strategische Frage und keine, die inhaltlich diskutiert gehört, wenn es um den Inhalt gehen sollte, weil, ja, wie der Name schon sagt, da geht es dann um den Inhalt. Und es ist, ja, mir fehlt dafür inzwischen auch ehrlicherweise so ein bisschen der Nerv und die Zeit, da Leute dann davon überzeugen zu wollen, dass das ja in Ordnung ist, wenn man auch mal Sachen verkürzt und vereinfacht darstellt, weil es ehrlicherweise glaube ich auch hier dann oft wieder eine Klassenfrage ist, dass viele Menschen unserer Klasse mit vereinfachten und mit verkürzten Darstellungen etwas anfangen können, was nichts damit zu tun hat, dass sie schwierigere oder kompliziertere Zusammenhänge nicht verstehen würden, sondern einfach nur den Hintergrund hat, dass in der Gesellschaft, in der wir leben und in der Realität, in der wir uns bewegen, vielen Menschen die Ressourcen fehlt und die Zeit fehlt, sich mit komplexeren Dingen großartig auseinanderzusetzen. Du bist einfach nach der Arbeit oft nicht mehr in der Lage, bevor du dann ins Bett fällst, dich mit großartig komplexen Dingen auseinanderzusetzen, zumindest nicht in der großen Auswahl. Und deswegen hat das, glaube ich, diese etwas populistischere Herangehensweise durchaus seine Berechtigung und sei es nur, um eine Perspektive aufzuzeigen, die dann eine Brücke darstellt, über die Menschen dann dorthin kommen, sich auch ja, intensiver mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Und das passiert, also das ist ja die Realität, die wir sehen, dass Menschen das tun. Ich glaube, wir beide erleben das, dass wir sehr verkürzte und mancher Lipp mag dann sagen, populistische Inhalte auf Social Media im Hochformat zur Verfügung stellen und darüber dann auch Menschen zu einem Format, wie wir es hier haben oder wie wir es auch auf unseren YouTube-Kanälen jeweils im Einzelnen haben, wo es einfach dann nochmal ausführlicher und mehr in der Breite und auch mit einem, glaube ich, dann höheren Anspruch nochmal aufbereiten, wo Menschen dann einfach landen, weil sie uns irgendwie wiedererkennen, weil sie unsere anderen Inhalte kennen oder auch, weil wir sie direkt dorthin lotsen. Und wir sind da ja nicht die Einzigen, sondern es gibt ja dann diverse Angebote, sei es jetzt auf Social Media, sei es in Buchform, auch das soll es geben, dass Menschen gerne Bücher lesen, auch wenn man sich das in der Freiheitsfront nicht vorstellen kann. Aber, sorry, das ging jetzt zu weit. Es gibt die verschiedensten Medien, wie man sich das zu Gemüte führen kann. Und das ist, glaube ich, etwas, wo Populismus ein Baustein sein kann, der definitiv seine Berechtigung hat. Das ist ja auch etwas, wenn wir uns etablierte Medien anschauen. So wenig ich ihn an sich schätze, aber der Boulevard hat seine Berechtigung. Ich will gar nicht sagen, so wenig ich ihn schätze. Es gibt da auch durchaus gute Angebote. Aber ich lese jetzt auch nicht zwingend Boulevardzeitungen oder schaue RTL, höre Antenne Bayern. Das ist vom, ja, das ist, es ist ja so, ja. Das ist von der, vom Anspruch ist das dasselbe. Und das hat alles seine Berechtigung, auch wenn man es persönlich vielleicht nicht schätzt.
Ich habe da zwei Gedanken zu. Erstens halte ich es für ein, also für mich gerade ein interessanter Gedanke, dass man ja auch da einerseits von den Rechten lernen kann, denn die AfD macht das genauso schon lange und extrem erfolgreich, nur halt ohne tatsächliche faktische Unterfütterung. Da sind wir ja schon mal im Vorteil, weil wir unseren Populismus mit Fakten belegen können. Auch schön. Und andererseits ist meiner Meinung nach auch da immer die Frage, wenn man sich so anguckt, mit wem spricht man öffentlich, mit wem zeigt man sich öffentlich, dass ja auch das ein Weg sein kann, wie man Menschen für seine eigene Sache gewinnt und wie man dann sagen kann, okay, jetzt folgst du eigentlich Creator A, mit dem ich nicht zu 100% übereinstimme. Ich spreche mit diesem Creator öffentlichkeitswirksam und dann kommst du zu mir und findest vielleicht Sachen heraus, die du vorher noch nicht wusstest und die dich dann vielleicht auf den richtigen Weg bringen. Auch das sind ja Mechanismen, meiner Meinung nach richtigen Weg bringen. Auch das sind ja Mechanismen, die real existieren und die man auch nutzen kann. Auch das ist wieder eine Strategiefrage, wo man dann natürlich auch schauen muss, inwiefern gibt man dann auch Leuten eine Bühne. Also wenn ich jetzt ein Interview mit einem Neonazi, mit einem bekannten Neonazi machen würde, müsste ich mir auf jeden Fall die Frage stellen, okay, inwiefern verbreite ich dadurch seinen Content? Wobei man da auch sagen muss, Leute, die mich konsumieren, würden wahrscheinlich nicht direkt darüber springen. Aber hey, aber ich meine, das machen wir ja auch immer zu, wenn wir auf Leute reagieren. Auch dann zeigen wir uns ja irgendwo mit Leuten, mit denen wir nicht übereinstimmen. Also ich glaube, es ist sinnvoll, bekannte Gesichter zu nutzen, auch für die eigene Sache. Auch das macht die Gegenseite. Es gibt so einen ganz dubiosen YouTuber, der ständig auf Videos von mir reagiert und der total gaga rechts ist. Und ja, sehr, sehr wenig von Recherche hält. Aber hey, so sind manche Menschen halt. Aber auch die nutzen natürlich uns für ihre Reichweite. Und da muss man sich natürlich auch fragen, wenn ich jetzt mit jemandem in einem Video auftauche, mit dem ich nicht über 100% die Meinung teile, ist natürlich auch die Möglichkeit, die Community dann auf mich aufmerksam wird. Deswegen habe ich einen Podcast mit dir angefangen. Spaß. Das sind Gedanken, die man sich sicherlich auch machen muss.
Ich das verletzt mich gerade sehr, weil du mir meine Punchline genommen hast.
Aha.
Und ich finde es, nicht, weil du mir meinen Witz gestohlen hast, sondern weil du offensichtlich so empfindest. Das finde ich schlimm. Ja. Nee, aber ich sehe das auch so wie du. Also ich meine, es gibt natürlich auch Grenzen. Ich würde mich niemals mit Anton Hofreiter auf eine Bühne setzen. Aber nee, es ist ja auch, glaube ich, durchaus sinnvoll, auf der einen oder anderen Ebene genau sowas zu tun. Ich finde das tatsächlich spannend. Der andere Punkt, den ich mir dazu noch dachte, der ist mir jetzt leider entfallen, aber
Ja.
Wird nachgereicht.
Ja, ich glaube, wir bewegen uns einfach insgesamt auf einem sehr schwierigen Feld. Und wie du auch schon gesagt hast, so dadurch, dass wir in der Öffentlichkeit stehen, müssen wir sicherlich auch allerlei Kritik aushalten und uns damit auseinandersetzen. Ich habe auch schon Sachen gepostet, wo ich dann von Leuten darauf aufmerksam gemacht wurde, dass das vielleicht Quatsch sein könnte, und hab mich dann kritisch damit auseinandergesetzt. Ich erinnere mich daran, ich habe mal so ein KI-generiertes Video gepostet, darauf gab es ganz viel Stress, und dann habe ich mich noch mal ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt, was KI für uns Linke vielleicht auch bedeuten kann. Vielleicht ein interessantes Thema für die Zukunft. Ich glaube, was wichtig ist, ist eben kritisch zu bleiben, und zwar in alle Richtungen, sowohl sich selber kritisch zu hinterfragen, als auch Dinge, mit denen man irgendwie in Kontakt kommt, kritisch zu hinterfragen und eben nicht einfach zu akzeptieren, dass irgendwas eben einfach so ist, und eben dessen Dualität auch manchmal akzeptieren zu können, weil am Ende des Tages sind wir halt auch alle Menschen, und Menschen haben manchmal machen Fehler oder haben dumme Meinungen oder leisten sich Fehltritte, und dann muss man sicherlich immer wieder nachjustieren und gucken, okay, inwiefern geht es noch mit dem überein, was ich vielleicht auch unterstützen möchte.
Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist, ich bin auch immer sehr dankbar tatsächlich am Ende des Tages über Kritik, weil ich nur, ich meine, wir stecken halt alle irgendwie in unserem eigenen Kopf drin und können nur über Anmerkungen, Denkanstöße und eben Kritik von außen unser eigenes Blickfeld irgendwie erweitern. Deswegen ist es gerade bei Sachen, die kritisiert werden, ist es. Ich erlebe das auch bei anderen Menschen ganz häufig, dass es meistens die kritikwürdigen Sachen einfach nicht aus irgendeiner bösen Absicht oder so herauskommen, sondern einfach aus einem, ja, aus einer fehlenden Perspektive in vielen Fällen. Und deswegen habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass wenn du andere Leute irgendwie kritisierst und das auf einer Ebene machst, die das respektvoll rüberbringt, sofern das möglich ist. Also es heißt nicht, dass ja Tone Policing grundsätzlich was wäre, was sinnvoll oder wünschenswert ist. Im Gegenteil, aber wenn eine Kritik so rübergebracht wird, dass das Gegenüber sie annehmen kann, dann ist das in aller Regel in meiner Erfahrung zumindest etwas, was auch angenommen wird. Und bei mir ist das auch, also ich merke das ja auch an mir selber, wenn mir gegenüber eine Kritik geäußert wird, wo ich sage, das verstehe ich, dann kann ich die auch sehr gerne annehmen und nehme die auch regelmäßig sehr gerne an. Wenn, ja, dazu ist halt nötig, dass die geäußerte Kritik tatsächlich auch zu dem passt, was ich sage, weil ja, ansonsten haben wir keine gemeinsame Grundlage, über die wir reden können.
Ja, also ich glaube, es ist auch schwer, oft Kritik anzunehmen, weil man natürlich sich selber oft nicht eingestehen möchte, dass man irgendwas falsch macht. Ich glaube, das ist auch sehr menschlich. Und wie du schon sagst, ich glaube, es ist total verständlich, dass man nicht immer freundlich bleiben kann. Also wenn jetzt irgendein Typ irgendeine sexistische Scheiße postet, dann habe ich auch nicht irgendwie den Urge, dem freundlich zu erklären, warum das jetzt blöd ist, was er gesagt hat. Aber sofern es möglich ist. Und ich glaube, bei vielen Diskursen innerhalb der Kreise, in denen wir uns bewegen, funktioniert das auch oft gut, dass Leute dann kommen und sagen, hey Genosse, das war irgendwie ein bisschen krumm, was du da gemacht hast, und das finde ich jetzt nicht so cool. Und dann ist es auch gut. Aber ja, ich glaube, was halt vor allem zentral ist, dass es auch tatsächlich inhaltliche Kritik ist und begründbare Kritik ist und nicht einfach ein du dumme Nutte, bist du dumm. Da kommt man tatsächlich nicht so weit mit.
Klingt für mich sogar ein Stück weit nachvollziehbar, um offen zu sein.
Oder?
Danke für diese Kritik. Ich werde es künftig. Nein, natürlich.
Bitte. Hanni, bitte endlich auf, mich ständig Nutte zu nennen.
Okay.
Ja.
Ja, ich möchte, bevor wir zum Schluss kommen, gerne noch einen kurzen Hinweis bringen, da wir in der nächsten Woche ja nicht aufnehmen werden, dass am nächsten Freitag, den 8. Mai, der internationale Arbeiterkampftag ist morgen, wenn ihr das hört, am Freitag, den 1. Mai. Und am 8. Mai, am Tag der Befreiung, findet deutschlandweit wieder der Schulstreik gegen die Wehrpflicht statt. Und ich möchte euch alle gerne nochmal in aller Form dazu ermuntern, an diesen Streiks teilzunehmen. Wir hatten es auch schon kurz angedeutet. Es betrifft ja inzwischen eben nicht mehr nur die Menschen, die die Volljährigkeit erreichen und in die Wehrpflicht gezwungen werden, sondern sämtliche männlichen Personen zwischen 17 und 45 Jahren, die von diesem Wehrdienstgesetz betroffen
Offen
sind.
sind.
Insofern ist
Insofern
es,
ist es,
glaube ich,
glaube
auch
ich,
von
auch
eurer
von
Seite
eurer
aus
Seite
mehr
aus
als
mehr als
angemessen,
angemessen,
da die
da die
Arbeit auch
Arbeit
einfach
auch
mal
einfach mal
niederzulegen.
niederzulegen. So. Und wenn ihr an diesen Tagen nicht auf die Straße geht, dann könnt ihr euch aussuchen, ob ihr liberale oder autoritäre Linke seid. Wir sind da mal so frei und lassen euch das selber entscheiden, welche Seite ihr da am liebsten beziehen wollt. Ansonsten folgt uns doch gerne auch auf Instagram, YouTube und TikTok unter Hani Balekta und Gumo Laura. Wir machen überall total interessanten und coolen Content, nicht nur hier. Und wenn ihr uns Geld geben wollt, tut das. Und liken, subscriben, kommentieren, weshalb ihr uns am liebsten canceln würdet. Da habt ihr vielleicht auch ganz private Gründe für. Wir nehmen die gerne. Und ansonsten stabil bleiben.
Wunderbar,
Dann
dann eine schöne
eine schöne
Zeit.
Zeit. Adios.
Freundschaft.
Freundschaft.